Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit 6 Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr im Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was wir besser machen können. Also wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte 5 oder vielleicht auch 10 Minuten Zeit auf erklärmir.at/Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklär mir die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Danke an Laura, dass du Erklär mir die Welt neu unterstützt und damit möglich machst, dass wir dieses journalistische Bildungsprojekt hier umsetzen können. Vielen, vielen Dank dafür. Diese Folge wird präsentiert vom Gesundheitsfonds Steiermark, der Kooperationspartner für 4 Episoden zum Thema Gesundheit ist. Der Gesundheitsfonds Steiermark hat eine tolle Plattform mit gesund-informiert.at, die Menschen dabei helfen soll, gesunde Entscheidungen zu treffen. Und im gleichnamigen Podcast Gesund informiert gibt es einmal im Monat eine Folge mit Expertinnen. Am besten gleich abonnieren. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, warum Frauen im Durchschnitt älter werden als Männer und das erklärt uns Ina Huppertz. Hallo.
Hallo.
Hallo liebe Ina, danke, dass du dir Zeit nimmst. Könntest du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Selbstverständlich, ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also ich bin seit ungefähr einem Jahr wissenschaftliche Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln und habe vorher promoviert in England und dann eine längere Zeit in der Arbeitsgruppe von Matthias Henze in Heidelberg gearbeitet. Also habe wirklich viel wissenschaftliche Arbeit in verschiedensten Themenbereichen und jetzt zuletzt eben auch in der Altersforschung getätigt.
Ina, ich habe ganz viele Fragen an dich und ich würde gerne mit der Frage einer Hörerin beginnen. Die Melli hat via Instagram gefragt, war das immer schon so, dass Frauen im Schnitt älter wurden als Männer und ist das bei Tieren auch so?
Fantastische Frage. Also tatsächlich würde ich sagen, wenn man sich jetzt so die letzten 100 Jahre anguckt, ist das Phänomen, dass Frauen älter geworden sind, war früher wahrscheinlich noch dramatischer, als es heutzutage ist. Also vor allem auch der Einfluss natürlich des großen Krieges. Also das heißt, da wurden auch sind viele Männer natürlich im Krieg gefallen und die Frauen mussten dann viel der Arbeit übernehmen, sodass da es schon natürlich eindeutige Verschiebung gibt, aber auch auf der Ebene der biologischen Seite. Also dass tatsächlich Frauen gehen tatsächlich häufiger zum Arzt, leben man meistens dann doch etwas gesünder oder sind etwas vorsichtiger und dementsprechend scheint dieser Trend auch schon länger vorzuherrschen. Bei Tieren ist das tatsächlich auch ähnlich, also in vieler Hinsicht überleben da tatsächlich auch die Weibchen länger als die Männchen. Was da scheinbar größere Rollen zu scheinen spielt generell, ist, dass die Tatsache, dass eben Hormone unterschiedlich sind zwischen Männchen und Weibchen oder Frauen und Männer, die einen großen Einfluss darauf haben.
Spannend. Und ist das dann beim Menschen auch so, dass die Biologie dabei eine Rolle spielt und nicht nur, dass Männer eher im Krieg fallen und dass Männer, wenn sie krank sind wie ich gerade, nicht zum Arzt gehen. Ich war natürlich gleich beim Arzt.
Sehr gut, ja. Das hilft. Also tatsächlich ja, genau. Es gibt verschiedene Hypothesen und viel wissenschaftliche Herangehensweisen, um sich das anzugucken. Zum einen, wenn man sich die Chromosomen anguckt, da haben wir schon Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also vielleicht hat man das auch, wenn man jetzt nicht unbedingt Wissenschaftler schon mal gehört, dass Frauen 2 X-Chromosome haben und ein Männer ein X und ein Y-Chromosom haben. Und da auf dem Y-Chromosom fehlen letztendlich manche Informationen, die ein anderes X-Chromosom kompensieren könnte. Das heißt, da bestehen schon gewisse Unterschiede zwischen Mann und Frau. Dann eben auch Hormone, also während das bei den Männern eben Testosteron ist, ist das bei den Frauen Östrogen. Und die scheinen auch unterschiedliche Effekte auf den Alterungsprozess zu haben. So sind Frauen, werden zwar älter, sind aber auch im Alter deutlich, ja, fragiler, also sind sehr viel anfälliger für Krankheiten, weil mit der Menopause zum Beispiel der Östrogenlevel dramatisch abfällt. Also das scheint tatsächlich einen sehr dramatischen Effekt zu haben. Und dann kann man natürlich nochmal auf die molekulare Ebene gehen, aber da wird es dann etwas abgehoben.
Ja, vielleicht haben wir ja dann noch die Zeit, aber dröseln wir mal das nach und nach auf. Gehen wir zurück zu den Chromosomen. Mhm. Du hast jetzt gesagt, wenn, also Männer haben XY, mhm, Frauen haben XX.
Genau.
Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn in einem X-Chromosom, das ein Mann hat, ein Fehler ist, dann kann das jetzt nicht im zweiten X-Chromosom quasi kompensiert werden, sondern dann ist der genetische Fehler einfach da.
Genau, das heißt, da sind dann, also nicht alle Krankheiten oder Veränderungen der DNA sind letztendlich auf dem X- und Y-Chromosom, aber es gibt einige Erkrankungen und da kann dann genau in dem Fall letztendlich diese Kompensation nicht mehr stattfinden. Dementsprechend gibt es eben auch Erkrankungen, die jetzt viel häufiger Männer betreffen als Frauen. Also zum Beispiel diese Bluterkrankheit, davon sind viel, viel häufiger, ja, sind eigentlich ausschließlich Männer betroffen.
Was ist das? Bluterkrankheit?
Bluterkrankheit, genau. Also Hämophilie, das heißt, wenn man sich schneidet, findet dann ein starker Blutstrom statt, der letztendlich nicht mit der normalen Immunantwort gestillt werden kann. Also das ist normalerweise, verkrustet sich ja dann ganz schnell und das hört auf zu bluten. Und das ist halt im Fall von Menschen, die an Hämophilie leiden, eben nicht der Fall.
Mhm. Und jetzt die Auswirkung darauf, dass dann, also der Beitrag dessen, also der Chromosomen, dass Männer im Durchschnitt früher sterben als Frauen, ist dann daran, dass die halt manche Krankheiten haben, die Frauen nicht haben dadurch.
Genau, korrekt, das ist richtig, ja.
Ja. Okay, zweiter Punkt, den du gesagt hast, waren die Hormone. Mhm. Östrogen ist der Gesundheit förderlich und mit der Menopause, kenne mich nicht so genau aus, wird das massiv gesenkt, das Hormon im Körper, oder ist ganz weg?
Genau, es wird dramatisch gesenkt im Prinzip, ja. Was halt auch viel dazu führt, dass dann, je nachdem wann die Menopause bei Frauen beginnt, dann auch viele Krankheiten, also so Krebs, der vor allem auch östrogenbasiert ist, letztendlich dann häufiger auftritt. Also Östrogen führt letztendlich dazu, dass man eine sehr lange Gesundheitsspanne hat.
Mhm. Und ist es dann auch so, dass Frauen im Alter krankheitsanfälliger sind als Männer, oder ist das nicht so?
Tatsächlich ja. Also die Statistiken besagen, dass tatsächlich Männer, die alt werden, deutlich agiler und weniger krankheitsanfällig sind im Vergleich zu Frauen im Alter.
Mhm. Und Testosteron, hat das auch irgendeine Auswirkung auf das gesund alt werden?
Genau, also tatsächlich ist das relativ ähnlich, während bei der Frau aber der Östrogenspiegel letztendlich mit der Menopause sehr akut sinkt, ist das bei Männern so, dass der Testosteronspiegel langsam abnimmt. Also während das bei Frauen so, weiß ich nicht, in den 50ern passiert, ist das bei Männern so eher gegen Ende der 60er, ja, also wenn sie in ihren 60ern sind, sodass da halt letztendlich das vielleicht auch dazu führen könnte, und da sind wir uns als Wissenschaftler auch noch nicht sicher, dass das einfach dazu führt, dass Männer eben länger gesund bleiben, weniger anfällig sind und dann erst später eben auch bestimmte Krebsarten entwickeln.
Mhm. Spannend. Ich habe bei der Recherche ein bisschen gegoogelt und Google-Wissen ist ja immer fragwürdig, aber ich bin da auf etwas gestoßen, wo auch gestanden ist, Testosteron wird auch in Zusammenhang gebracht mit gewissen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Je höher das Testosteron-Level, desto eher ist man anfällig für diese Krankheiten. Ist das falsch?
Das ist generell erstmal eine Korrelation. Also das heißt, es scheint zusammen aufzutreten. Also dass zum einen eben erhöhte Testosteronspiegel häufig zusammen auftreten mit so Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ob das nun wirklich kausal, also dazu führt, dass diese Erkrankungen sich entwickeln, vielleicht nicht. Aber man kann sich natürlich auch wieder vielleicht ein Verhalten einer Person, die einen höheren Testosteronspiegel hat, auch vorstellen, dass es häufiger dazu führt, dass eben der Blutdruck höher ist, dass man vielleicht risikobereiter ist und dementsprechend dann natürlich vielleicht auch ein anderes Essverhalten an den Tag legt, was viel dazu eben auch führt, dass man dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelt.
Mhm. Ja. Ina, gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Ich finde das ja total spannend, wenn man jetzt ins Tierreich schaut, da gibt es ja Arten, die leben wenige Stunden, so ein Tagesfliegen. Mhm. Dann gibt es Haie, die leben hunderte Jahre und so ganz kleine, zum Beispiel herausgesuchte Süßwasser-Polypydra, 3 cm groß, die wird 1000 Jahre alt. Ja. Woran liegt das? Hat das irgendwie evolutionäre Gründe, warum manche Arten älter werden als andere? Mhm. Und was passiert da eigentlich beim Altern biologisch? Was ist das?
Ja, absolut. Also das finde ich auch eine total spannende Frage und das führt so ein bisschen auch dazu, warum ich jetzt im Bereich der Alternsforschung eigentlich unterwegs bin, weil es eben diese dramatischen Unterschiede gibt. Also was wir zum Beispiel inzwischen wissen bei, wenn man, weiß ich nicht, Wale, die auch wahnsinnig alt werden, mit dem Menschen vergleicht, dass da viel verändert ist in der Art und Weise, wie solche Organismen mit Fehlern umgehen. Also was meine ich mit Fehlern? Das sind letztendlich Anhäufungen von Mutationen im Genom, also im Erbgut, also das, was letztendlich jede Zelle ausmacht und alle Informationen gespeichert sind, wie sich die Zelle verändert. Und es scheint, dass, also es gibt ganz normale Reparaturmechanismen, die die Zelle schlau entwickelt hat, um Fehler zu beheben und zu sagen, okay, da kann ich jetzt schnell mal was ausschneiden, draufkitten, kleben, sieht wieder super aus, hat keiner gesehen. Und dann in manchen Organismen scheint das eben besser zu funktionieren als dann in humanen Zellen und dementsprechend auch so eine gewisse Lebensspanne darüber definiert wird, wie gut man eben diese Fehler reparieren kann.
Mhm. Und ich glaube, ein beliebter Vergleich ist, das Genom ist sowas wie eine riesige Bibliothek und da stehen ganz viele Bücher drin und im Laufe der Zeit fällt mal ein Buch raus oder irgendwo werden ausgeborgt, Seiten rausgerissen und irgendwann kommt man nicht mehr nach, weil so viele Bücher schon entweder verschwunden sind oder kaputt gegangen sind.
Genau, ja. Der Vergleich gefällt mir super, weil es ist auch, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen wie Proteine. Also es sind letztendlich die Faktoren, die dafür zuständig sind, dass alles gute Qualität hat und die Bücher wieder an den richtigen Ort kommen. Kann man sich auch vorstellen, dass da vielleicht neue Leute eingestellt werden und dann die Information auch zwischen den Angestellten letztendlich nicht mehr so gut funktioniert und da letztendlich dann Fehler entstehen, weiß ich nicht. Die sind dann hauptsächlich am Handy und an Instagram und dementsprechend passen sie nicht auf, um diese Fehler zu reparieren. So stelle ich mir das auch so ein bisschen vor.
Ist das das, was man Autophagie nennt, so diese Zellreparatur oder Erneuerung?
Genau, also es gibt zum einen auch die DNA, also Reparaturmechanismen im Nukleus, das ist letztendlich da, wo das Erbgut gespeichert wird. Und dann gibt es die Autophagie. Die Autophagie ist letztendlich wie so ein Müll, ja, die Müllabfuhr deiner Zelle. Und die liegt etwas in einem anderen Bereich der Zelle, aber führt letztendlich dazu, dass bestimmte, auch kaputte, andere Teile der Zelle immer wieder repariert werden können. Also es gibt mehrere Fraktionen, die letztendlich für diese Reparatur zuständig sind. Aber die Autophagie, also dieses sich selbst essen, heißt es tatsächlich, weil es kommt aus dem Griechischen, ist letztendlich eine dieser wesentlichen Faktoren. Ja, genau.
Und kann man da, wenn wir jetzt auch geredet haben, es geht ja nicht nur um die Biologie, sondern auch um das Verhalten von Männern und Frauen, um die Ernährung, um Sport, um anderes Risikoverhalten. Hat man da mit seinem Verhalten Einfluss darauf, wie gut diese Bibliothek in Schuss gehalten wird?
Ja, tatsächlich. Also finde ich auch, habe ich tatsächlich mich jetzt, dadurch, dass ich hier arbeite, viel mehr mit auseinandergesetzt. Also es scheint, dass nur so 10-15% unseres Alterns, unseres biologischen Alterns auf die Gene zurückzuführen sind. Also wie man so immer schön sagt, man hat gute Gene. Also wenn Oma richtig alt geworden ist, Opa richtig alt geworden ist, hat man gute Gene. Aber tatsächlich den Rest, also 80%, 90%, kann man dadurch ausgleichen, dass man sich gesund ernährt, dass man Sonnencreme aufträgt, wenn man in die Sonne geht, dass man Sport treibt, dass man nicht raucht, nicht trinkt, dass man eben auch zu seinen Vorsorgeuntersuchungen geht, den Ärzten vertraut. Tatsächlich wurde mir auch letztens gesagt, dass viele Menschen auch ihre Medikamente einfach nicht nehmen. Also man kriegt die zwar verschrieben, aber dass irgendwie, glaube ich, 70-80% der Personen das, was sie verschrieben bekommen haben, gar nicht einnehmen. Also das sind so Sachen, da kann man ganz konkret drauf einen Einfluss drauf haben.
Spannend. Gibt es so rein biologisch, du hast ja gesagt, 10-15% ist so das biologische Altern. Gibt es rein biologisch Grenzen für das, wie alt ein Mann oder eine Frau werden kann? Oder wenn man jetzt perfekt lebt und vorbildlich lebt, Ja, lebt man dann 100, lebt man 150?
Also tatsächlich scheint ein gewisses Ende irgendwo vorprogrammiert zu sein. Also ich glaube, die älteste Person ist etwas über 120 geworden. Das heißt, da ist irgendwann schon ein Limit erreicht, wo dann auch wahrscheinlich Organe und dann so der ganze Komplex als solcher irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber was uns vor allem jetzt hier auch bei uns am Institut sehr am Herzen liegt, ist nicht, dass man die Länge des Lebens weiter ausbaut, sondern dass man eigentlich die Länge des gesunden Alterns, des gesunden Lebens länger ausbaut. Und da ist absolut, also auch wenn man mit 60 sich überlegt, ich höre jetzt auf, Alkohol zu trinken oder ich fange jetzt an, regelmäßig laufen zu gehen, kann das noch dramatische Effekte auf diese Gesundheitsspanne letztendlich haben. Das finde ich eigentlich sehr positive Nachrichten für uns alle.
Ja, okay, spannend. Das heißt, gar nicht so. Also ist, glaube ich, auch was sich viele Menschen denken, ich muss jetzt nicht 100 werden, aber wenn ich 90 wäre, dann wäre es toll, wenn ich nicht mit 60 schon jeden Tag mit massiven Schmerzen aufstehen muss.
Genau, ja, absolut.
Es wird ja jetzt auch ganz viel geforscht daran, wie man diesen Alterungsprozess verlangsamen kann oder wie Menschen älter werden können. Ist scheinbar ein großes Bedürfnis. Ich finde, sein Leben ist eh schon sehr lange. Wenn ich 90 oder 100 Jahre habe auf dieser Welt, ist immer eh viel Zeit. Aber vielen ist es nicht genug, scheint's. Und ihr habt da ja auch schon Forschung gemacht mit so Medikamenten und den dann Mäusen gefüttert. Kannst du mal ein bisschen einerseits über dieses Experiment reden und andererseits aber auch ein bisschen einordnen, was da gerade passiert?
Ja, absolut. Also es gibt inzwischen verschiedene Herangehensweisen, auch medikamentös auf das Altern einzuwirken. Also erstmal möchte ich, glaube ich, sagen, dass ich dem recht kritisch gegenüberstehe, dass ich das jetzt keinem empfehlen würde, da sich selber zu therapieren. Aber für uns Wissenschaftler ist das natürlich eine hilfreiche Art und Weise, herauszufinden, welche Prozesse vielleicht die wichtigsten in der Zelle sind. So, da beschäftigen sich viele Wissenschaftler mit einem Wirkstoff oder Molekül, das nennt sich Rapamycin. Rapamycin ist tatsächlich dafür zuständig, dass es an einen Umschalter, einen Schalter in der Zelle letztendlich agiert, der für ganz viele Prozesse super wichtig ist. Also der liegt quasi so im Zentrum. Also wir haben ja eben schon mal ein bisschen über Autophagie geredet. Der beeinflusst eben die Autophagie, auch die Neuproduktion von Proteinen und generell die Inkorporation, wie bestimmte Stoffwechselprozesse stattfinden. Also es ist wirklich am Zentrum. Und was gesehen worden ist, dass wenn man diesen Schalter letztendlich also inhibiert, das heißt, der kann nicht mehr umgelegt werden, also nicht mehr aktiviert werden, führt es dazu, dass die Zellen tatsächlich dadurch, dass vielleicht weniger Stress aufgebaut wird und Autophagie erhöht wird, scheint es dazu zu führen, dass die Zellen erstmal so älter werden. Tatsächlich wird dieses Medikament aber auch häufig in der Krebsforschung eingesetzt, wo es dazu führt, dass eben Krebszellen sich nicht weiter produzieren können. So, jetzt muss man natürlich überlegen, wann ist diese Nutzung von solch einem Wirkstoff sinnvoll? Also im Sinne von, man könnte vielleicht diese Gesundheitsspanne verlängern und irgendwo vielleicht inhibiert es auch normale Prozesse oder ist dann bestimmt eine Selektion für Krebszellen. Also das muss man alles ausbalancieren.
Inhibiert heißt stoppt oder?
Genau, ja, genau. Also um das genau auszubalancieren, muss man sehr vorsichtig sein. Und genau, dann gibt es auch die Möglichkeit, es gibt so Senolytika zum Beispiel, die zerstören bestimmte Zellen, die sich nicht mehr teilen können, die auch häufig dazu führen, dass sie, dass sich Krebs aus ihnen bildet oder dass sie Krebs helfen. Und in anderer Weise gibt es diese Zellen aber auch in der Wundheilung, wo sie eine ganz wichtige Rolle spielen. Also das heißt, da dann einfach mit der Brechstange all diese Zellen rauszunehmen, obwohl sie manchmal eben einen positiven Effekt haben, ist nicht immer die beste Möglichkeit, möchte ich mal sagen.
Und in eurer Forschung und auch in anderen Studien, wo auch mit Fruchtfliegen gearbeitet wurde, hat sich dann gezeigt, dass diese Mittel auch bei Frauen oder bei weiblichen Fliegen und Mäusen wirken oder besser wirken als bei Männern.
Korrekt, genau. Also das, da gibt es tatsächlich, und das ist vielleicht diese molekulare Ebene, auf der wir uns jetzt befinden. Also es gibt tatsächlich Unterschiede in der Aktivität dieser Autophagie, also dieser Müllverbrennungsprozesse in der Zelle zwischen männlichen Fruchtfliegen und weiblichen Fruchtfliegen. Es scheint, dass die weiblichen Fruchtfliegen so unter normalen Bedingungen einfach nicht so viel Autophagie haben, während die männlichen Fliegen da viel mehr von diesem Abbauprozess haben. Und jetzt, wenn man dann Rapamycin, also dieses Mittel drauf tut, sieht man, dass bei diesen weiblichen Fliegen eben da noch die Spanne ist, das weiter zu aktivieren, also weiter hoch zu regulieren, diese Autophagie, was dann dazu führt, dass diese Fliegen älter werden können, während das bei männlichen Fliegen nicht mehr möglich ist. Und das gleiche Ähnliches scheint auch in Mäusen tatsächlich stattzufinden. Also dass halt da wirklich dramatische Unterschiede auf dieser molekularen Ebene auch in der Zelle zwischen einer weiblichen und einer männlichen Zelle herrschen. Genau.
Glaubst du, wenn wir jetzt ein bisschen in die Glaskugel blicken, dass irgendwann in, weiß ich nicht, in ein, zwei Generationen möglicherweise es sinnvolle Medikamente gibt, die einem dabei helfen, dass man einerseits länger gesund bleibt oder überhaupt länger das Leben deutlich verlängern kann?
Also vielleicht eine zweischneidige Antwort. Also auf der einen Seite glaube ich, dass viel schon existiert, damit man Blutdruck regelt, damit man, weiß ich nicht, Sonnencreme sich auf die Arme schmiert, wenn es viel zu sonnig ist. Ich glaube tatsächlich wäre der größte Effekt, den wir auch als Wissenschaftler ja vielleicht verändern können, ist, wenn man die Anwendung von bestimmten Sachen einfacher macht, vielleicht die Wirkungsdauer länger macht. Also das heißt, dass die Leute sich jetzt nicht jeden Tag eincremen müssen, sondern einmal die Woche. Was, glaube ich, dazu führen würde, dass die Leute bereiter wären, solche Sachen auch zu machen und umzusetzen. Und ich glaube, das könnte tatsächlich schon einfach Effekte haben, die, ohne dass wir dramatisch was verändern müssten, einfach diese Effektivität von vielen Medikamenten einfach ja verlängern könnten, sodass man auch vielleicht nur eine Spritze braucht, anstatt jetzt alle 2 Tage hinzugehen. Ich glaube, solche Sachen, das würde schon wirklich viel ändern, einfach darauf basiert, dass so viele Menschen einfach die Medikamente auch nicht einnehmen, die sie verschrieben bekommen. Und dann,
Spannend.
ja, der zweite Aspekt, würde ich sagen, ist, dass ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass wir in der Forschung viel mehr darauf achten, dass wir wirklich Männchen und Weibchen miteinander vergleichen, weil das passiert gar nicht, weil wir immer, es wird immer gesagt, ja, in den weiblichen, zum Beispiel Mäusen, haben Hormone so einen dramatischen Einfluss. Das heißt, das können wir gar nicht verstehen, das ist so kompliziert. Und wir lernen jetzt aber, dass genau diese Unterschiede wichtig sind, um zu verstehen, was eigentlich passiert. Das heißt, das müssen wir als Wissenschaftler ändern, das muss unser Ehrgeiz sein, auch da wirklich für beide, also Männchen und Weibchen letztendlich Aussagen treffen zu können.
Wenn ich jetzt dran denke, die Lebenserwartung in den meisten Ländern steigt ja jedes Jahr ein bisschen, vor allem wegen Fortschritten in der Medizin. Und wenn ich dran denke, was jetzt wie viel sich Menschen bewegen, wie sie sich ernähren, läuft das ja eigentlich in die gegenteilige Richtung. Weil wenn man jetzt mal mit meiner Nachbarin redet, die in Wien wohnt seit 90 Jahren und die sind früher, wenn sie irgendwo in die Schule müssen, dann sind sie halt ein paar Kilometer gegangen, heute fährt man das mit der U-Bahn oder mit dem Auto am Land und die Ernährung ist jetzt auch nicht gerade besser geworden. Dann wirkt das quasi, also einerseits durch die Medizin gewinnen wir vermutlich Lebensjahre und durch unsere Ernährung oder unser Verhalten verlieren wir oder büßen wir ein. Ist das richtig so?
Ja, ich denke tatsächlich, das wird der Fall sein. Also vor allem in Amerika sehen wir das jetzt schon, wo die Lebenserwartung eigentlich stagniert. Also da kommen wir schon nicht mehr, da diese Verlängerung, die wir jetzt in den vorherigen Jahrzehnten gesehen haben, sehen wir da gar nicht mehr. Eben weil da vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen dramatisch hochgegangen sind. Und ja, also ich denke auch die Möglichkeit, ich meine, ja, wir können bei, weiß ich nicht, bestimmten Anbietern irgendwie uns Fast Food zu jeder Zeit am Tag bestellen. Wir müssen noch nicht mal mehr einkaufen gehen selber. Man kann sich alles ins Haus liefern. Natürlich wird so ein Lebensstil letztendlich nicht dem förderlich sein, wenn wir richtig alt werden wollen. Die Frage ist halt, wie sehr wollen darauf Leute verzichten, weil ich meine, es ist natürlich sehr praktisch, wenn man all diese Sachen auch nutzen kann.
Ja, ich würde am Ende gerne noch auf etwas Nicht-Biologisches eingehen, oder im Prinzip ist ja alles auch ein bisschen biologisch beeinflusst, aber so das soziale Verhalten von Männern und Frauen. habe gelesen, es gibt Studien, die zeigen, dass verheiratete Männer zum Beispiel im Durchschnitt länger leben als nicht verheiratete Männer. Das ist auch die Frage wieder, was ist Korrelation und was ist Kausalität, also wirklich dadurch bestimmt. Aber ist so diese soziale Einbettung, so ein Umfeld zu haben, da, mit dem man durchs Leben navigiert, ist das etwas, was sich auf die Lebenserwartung auswirkt?
Ja, absolut. Also es scheint wirklich der Fall zu sein, dass Menschen, die auch lange viele Freunde haben, unterwegs sind, einfach ihre sozialen Verpflichtungen irgendwie gerecht werden, dass die scheinbar deutlich älter werden und auch länger gesund bleiben. Ich glaube, was da auch hilft, ist eine positive Einstellung. Also es scheint, dass Menschen, die einfach generell irgendwie positiver ins Leben gehen, eine höhere Lebenserwartung haben. Was da natürlich die molekularen Grundsätze sind, kann ich gar nicht sagen. Aber es scheint, dass tatsächlich da eben auch wirklich die Interaktion mit Menschen viel wichtiger ist, als wenn man mal ein Glas Wein abends trinkt oder nicht.
Ja, spannend. Ina, jetzt letzte Frage. Wir haben jetzt viel über Biologie gesprochen, aber wenn man jetzt als Mann neidisch auf die Lebenserwartung von Frauen blickt, dann muss man jetzt nicht verzweifeln an der Biologie und sagen, okay, da sind wir einfach chancenlos, sondern da gibt es ganz viele Dinge, die im eigenen Verhalten fußen, die da viel mehr Einfluss als die Biologie haben. Also wenn man da aufschließen möchte, dann hat man da noch Spielraum, um selber was zu tun.
Absolut, ja, das kann ich nur unterstützen. Also ich finde, das war auch heute so unser Gespräch, oder? Dass wir, all die Aspekte, also viel Sport, gesund ernähren, Freunde treffen sich nicht zu Hause einschließen, sondern vielleicht mal den Weg zur Arbeit zu Fuß zu gehen. Solche Kleinigkeiten können schon einen wahnsinnig großen Unterschied machen für Frauen und für Männer, aber die Männer können natürlich dann nochmal da einige Jahre rausholen.
Liebe Ina, danke für deine Zeit.
Danke dir.
Was nehme ich mir mit? Frauen haben in Österreich eine Lebenserwartung von 84 Jahren, Männer nur von 79 Jahren. Der Unterschied war früher noch deutlich größer, weil Männer häufiger in Kriegen gefallen sind. Auch in der Tierwelt werden Männchen häufig weniger alt als Weibchen. Es liegt also nicht nur am Verhalten, sondern auch an der Biologie. Etwa daran, dass Männer ein X- und ein Y-Chromosom haben. Wenn im X-Chromosom ein Fehler ist, kann das nirgends ausgeglichen werden. Frauen haben zwei X-Chromosome und da geht das schon. Auch die Hormone spielen eine Rolle. Östrogen hat einen sehr positiven Effekt auf die Gesundheit. In den Wechseljahren fällt das dann bei den Frauen großteils weg und darum haben Frauen auch früher gesundheitliche Probleme als Männer im Alter. Aber natürlich spielt auch unser Verhalten eine große Rolle und da verhalten sich Frauen im Durchschnitt halt eher so, dass bei ihnen die Bibliothek besser in Schuss gehalten wird, wenn wir bei dieser schönen Analogie aus der Folge bleiben. Also wer möglichst lange und möglichst lange gesund leben möchte, Sonnencreme verwenden, bewegen, viel Gemüse essen, auf die psychische Gesundheit schauen, gut sozial eingebettet sein, das ist dann viel erfolgsversprechender als manche Medikamente, die gerade auf den Markt kommen. Dazu gibt es auch noch jede Menge passende Erklär mir die Welt-Folgen dazu, die schon erschienen sind. In Folge 205 geht es darum, wie man körperlich fit wird. In Folge 2 um gesunde Ernährung. In Folge 156 um gute Beziehungen. Und in Folge 104 um das richtige Streiten. Und in Folge 234 um Psychotherapie. Also ja, wer jetzt motiviert ist, ein langes und gesundes Leben führen zu wollen, hört mal rein in eine dieser Folgen. Unser Angebot bei Erklär mir die Welt ist, ihr versteht die Welt mit wenig Aufwand besser. Wenn euch das hilft, dann unterstützt den Podcast bitte auf erklärmir.at. Schaut mal im Shop vorbei auf erklärmir.at/shop. Dort gibt es T-Shirts, Pullis, Jutebeutel oder Heferl für Erklär mir die Welt-Fans. Ihr könnt die Erklär mir die Welt-News gratis abonnieren. Auf erklärmir.at/news gibt es einen Newsletter, Signal oder Telegram. Und dort gibt es Infos über Gewinnspiele, Events, neue Folgen, Fragen, Aufrufe und alle Tipps von mir, also Bücher, Filme, Serien und andere Dinge, die ich euch empfehlen kann. Und außerdem schreibe ich öfter zusammen, was ich so in Studien gelesen habe und das schicke ich auch über die Erklär mir die Welt News aus. Also schaut mal rein auf erklärmir.at/news. Außerdem haben wir einen Discord-Channel zum Connecten untereinander und wir bauen auch gerade einen YouTube-Channel auf. Ihr könnt dort alle Aufnahmen seit Mai 2023 auch mit Video anschauen, wenn euch das interessiert. Kurze Ausschnitte von den Videos gibt es auch auf TikTok oder Instagram und wir sind natürlich auch auf Facebook, also wo auch immer du bist. Du kannst dich jetzt mit Erklär mir die Welt connecten und dort mehr über unsere Arbeit und Inhalte erfahren. Danke für die Mitarbeit an Sidonie Sargmeister, Missing Link, Audio Funnel und DuMotion. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag, da kommt dann eine Folge mit dem Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Gabriel Felbermeier. Sehr spannender Kopf. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.